SRF 2 Kultur.
Jetzt mit Kontext am Mikrofon Katharina Kilchenmann. Die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert ist schnell, dicht und anstrengend. Aber auch die Freizeit ist vollgestopft und Ferien bringen nicht immer die gewünschte Erholung. Und das alles mit der Anforderung, sowohl im Beruf als auch im Privatleben erfolgreich zu sein. Das macht viele von uns derart müde, dass plötzlich gar nichts mehr geht. Diesen Zustand kann man Erschöpfung, Burnout oder Depression nennen. Tatsache ist, dass immer mehr Menschen in unseren Breitengraden darunter leiden und Auswege suchen. Die Ärztin Miriam Pries plädiert für einen neuen Blick auf das Phänomen Burnout und betont die Verantwortung, die jeder Einzelne für sich hat und die Verantwortung, die ein Unternehmen übernehmen muss, um nicht auszubrennen. Miriam Pries, ihr Buch, das dieses Jahr erschienen ist, trägt den Titel Burnout, kommt nicht nur von Stress. Etwas plakativ gefragt, wovon denn noch?
Naja, es ist ja die Frage, wovon kommt Burnout nicht nur noch, sondern was steckt eigentlich tatsächlich dahinter? Ich habe im Laufe meiner Arbeit einen ganz zentralen Aspekt festgestellt und das ist der Aspekt der Beziehung. Das heißt also, diejenigen, die ausgebrannt sind, die sind ausgebrannt, weil sie nicht mehr wirklich in Beziehung mit ihrem Umfeld standen. Das heißt also, sie hatten keine sozialen Kontakte mehr oder sie haben konfliktreiche Beziehungen gehabt und an denen sie sich dann erschöpft haben. Und niemand, der ausgebrannt ist, stand noch in Beziehung zu sich selbst. Das heißt also, natürlich kommt Burnout irgendwo auch von Stress, aber bisher hat ja nie jemand wirklich auch gefragt, was macht den meisten Stress eigentlich aus? Und der meiste Stress findet wirklich in Beziehung statt. Und genauso wie es natürlich selbstverständlich ist, dass diejenigen, die überlastet sind, sich irgendwann erschöpfen und ausbrennen. Und dass diejenigen, die ausbrennen, Schwierigkeiten haben, Grenzen zu ziehen. Aber auch da die Frage, warum kann man eigentlich keine Grenzen ziehen? Diejenigen haben ja keine Schwierigkeit mit ihrer Intelligenz. Die wissen ja, es ist eigentlich notwendig, mich zu begrenzen. Und da eben auch die Antwort, in dem Moment, wo ich nicht wirklich mit mir in Beziehung stehe, kenne ich gar nicht mein Maß und habe dann auch nicht die Möglichkeit, rechtzeitig Nein zu sagen und an der richtigen Stelle Ja zu sagen.
Und dieses nicht in Beziehung zu sich selbst stehen bringt dann auch schlechte Gewohnheiten mit sich. Das heißt zum Beispiel die Gewohnheit, in jeder Beziehung immer alles zu geben und sehr viel Kontakt zu bieten und anzuziehen. Und das ist anstrengend.
Absolut. Das ist ja dann ganz häufig, was sie bei denjenigen, die sich erschöpfen, finden, dass sie sich über Leistung definieren, über den Superlativ, ne? Also besser, schneller, weiter und ja, ich bin ständig hochtourig und ja, da haben sie recht.
Dialog setzt ja voraus, dass ich mich interessiere wirklich für den anderen und auch die Energie habe, mich zu interessieren. Und wenn man so erschöpft ist, ist diese Energie einfach nicht da. Ich kann mich nicht mehr interessieren für den anderen.
Ja, und die Frage ist natürlich, worüber habe ich davor schon die Energie verloren? Interessiere ich mich eigentlich für mich selbst? In dem Moment, wo ich mich für mich interessiere und ich mit mir im Dialog bin, dann ist es auch ein Selbstverständnis, weil wir ein soziales, ja, wir sind ja soziale Wesen, mich auch für den anderen zu interessieren. Das ist die Voraussetzung.
Und da möchte ich doch noch klären, also es geht ja nicht beim Interesse für sich selber darum, dass man sich ständig narzisstisch um den eigenen Bauchnabel dreht.
Absolut. Also mit dem Interesse für sich selbst meine ich nicht die Egozentrik. Ich meine einen gesunden Egoismus. Seine Bedürfnisse zu erspüren, sich in seinem Wesen zu erfassen. Das meine ich mit einem Interesse für sich selbst, um dann in einem Selbstverständnis der Welt zu begegnen.
Also die Fähigkeit, im Kontakt zu sein mit sich, die Fähigkeit zum Dialog mit sich selber ist eben für den Einzelnen wichtig, für Paare. Aber es ist auch wichtig im Unternehmen. Sie behaupten, Teams können nur erfolgreich sein, wenn sie sich im Dialog befinden, sowohl untereinander als auch mit der Führungskraft. Wie meinen Sie das?
Burnout findet dann statt, wenn Beziehung nicht mehr funktioniert. Und es können ja nicht nur einzelne Menschen oder einzelne Personen ausbrennen, sondern Teams können ausbrennen, Partnerschaften können ausbrennen, ganze Unternehmen können ausbrennen. Und Die Frage ist natürlich, was heißt eigentlich in der Konsequenz eine gute Beziehung? Und eine gute Beziehung macht einen Dialog aus. Und ein Dialog bedeutet, dass ich offen auf den anderen bin, ihm auf Augenhöhe begegne und bereit bin, mich mit ihm auszutauschen. Das heißt nicht immer gleicher Meinung zu sein, aber ja, offen für ihn zu sein. Und insofern kann ich dann fast mit einer Gegenfrage antworten, in dem Moment, wo ein Dialog nicht herrscht, wie kann dann Innovation stattfinden? Wie kann überhaupt ein Miteinander stattfinden? Wie kann erfolgreiche Führung stattfinden? Das ist das, was ich unter einer notwendigen Kultur in Unternehmen verstehe.
Also Dialog ist Interesse, sich öffnen für den anderen, aber es ist auch die Fähigkeit, eine Grenze zu setzen und sagen, bis hier, mehr kann ich nicht.
Ja, das stimmt. Und das setzt natürlich die Fähigkeit voraus, auch mit sich selbst im Dialog zu sein. Das heißt also, erst wenn ich mit mir im Dialog bin, weiß ich, wo ich stehe, was ich brauche und was ich nicht will. Und dann kann ich das dementsprechend natürlich im Außen vertreten. Ein grundsätzlicher Aspekt ist, den ich in Unternehmen erlebe und der ja im Grunde genommen auch symbolisch für das gesamte Leben ist. Leben ist Beziehung, Leben ist Begegnung. Und der Beruf nimmt ja einen ganz großen Bereich in unserem Leben ein. Und wir brauchen Begegnung und Beziehung, um auch leisten zu können. Und insofern ist die Kultur des Dialoges in Teams Grundvoraussetzung, also im gewissen Sinne eine Atmosphäre, in der man gerne ist, um eben auch zu schaffen, um gestalten zu können. Und ich kann Ihnen sagen, dass dort, wo ich berate, wenn eben Teams auch ausbrennen, aufgrund von unterschiedlichen Konflikten, aufgrund von Harmoniesucht, aufgrund von falscher Führung, aufgrund von Angst, auch eigene Position zu vertreten und auch Grenzen zu ziehen, aufgrund von einer Kultur, wo wirklich sich nur über Leistung definiert wird. Also Burnout ist ja letztendlich, natürlich ist es ein Zeitphänomen, aber wenn Sie mal 100 Jahre zurückgehen, wir hatten schon mal ein gesellschaftliches Phänomen und das ist die sogenannte Neurasthenie gewesen, um die letzte Jahrhundertwende. Und das war so, dass auf der einen Seite natürlich in die höhere Gesellschaftsschicht sich dies in Frage auch gestellt hat und darüber dann psychosomatische Symptome das erste Mal entwickelt haben, auch Erschöpfung und eine gewisse Depressivität. Und gleichzeitig war das aber auch mit der Industrialisierung. Das heißt also, das erste Mal, dass Tempo angezogen wurde, sich mehr über Leistung definiert wurde. Und spannenderweise gab es da schon das erste Mal ja eine gesellschaftliche Reaktion. Und insofern gilt es ganz klar zu fragen, inwieweit überholen wir uns eigentlich nicht schon längst selbst? Inwieweit leben wir ein Tempo, was gar nicht mehr menschlich ist? Inwieweit können wir eigentlich noch wesentlich sein in einer Zeit, die eigentlich immer unwesentlicher wird, wo Beziehungen geknüpft werden über Internet, über Facebook, ne, wo sie, was weiß ich, wie viele Freunde haben, die sie nie gesehen haben? Also inwieweit ist es da überhaupt noch möglich, wesentlich zu sein.
Inwiefern grenzt sich denn Burnout einfach von reiner Müdigkeit und Erschöpfung ab?
Also das ist gar nicht so leicht zu differenzieren. Ich würde sagen, grundsätzlich geht es um das Ausmaß. Also diejenigen, die ein Burnout haben, da geht im Grunde genommen gar nichts mehr. Die sind nicht einfach nur müde, die sind nicht einfach nur erschöpft. Da geht nichts mehr. Also eine Betroffene sagt zum Beispiel, dass sie Schwierigkeiten hatte, morgens aufzustehen und sich zu duschen. Oder jemand anders sagte, da war schon zu viel, zum Supermarkt nebenan zu gehen und einzukaufen. Also es geht in dem Moment, wo sie das Burnout haben, wo sie mittendrin sind, geht im Grunde genommen nichts mehr. Es ist, als wäre ihnen der Stecker gezogen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Miriam Pries, Burnout ist nicht nur ein individuelles Problem, das privat gelöst werden muss. Es braucht auch Strukturen in einem Betrieb und die Erkenntnis, dass es sich um ein gesellschaftlich wirklich relevantes Thema handelt. Es kann nämlich alle treffen, nicht nur Manager, auch Hausfrauen, Schüler, Psychotherapeutinnen, Väter, alle.
Absolut, absolut. Also auf der einen Seite ist ja jedes Individuum ist die Gesellschaft. Aber es gilt ganz klar, auch die Gesamtgesellschaft anzusprechen und diejenigen, die auch verantwortlich sind. Und da erlebe ich in der Politik und auch in anderen Bereichen zwar ein Registrieren dieser Thematik, aber mehr auch nicht. Und da denke ich, dass auf diesen Ebenen eigentlich diese Diskussion dringend notwendig wäre zu führen. Leben wir in einer narzisstischen Gesellschaft? Sind wir längst Teil auch dieser narzisstischen Gesellschaft selbst geworden? Und inwieweit ist es nicht dringend notwendig, sowohl im wirtschaftlichen wie auch im menschlichen Sinne innezuhalten und einen Richtungswechsel einzuleiten?
Der südkoreanische Philosoph Byung-Chul Han bezeichnet die Erschöpfung als die Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts. Er sagt, in der modernen Leistungsgesellschaft handle jeder wie sein eigener Unternehmer und er sei damit Unterdrücker und Unterdrückter zugleich. Brennen wir aus, weil wir im Kampf gegen uns selber eigentlich nur verlieren können?
Wie können wir einen Kampf gegen uns selbst gewinnen? In dem Moment, wo wir gegen uns selbst kämpfen, haben wir doch schon verloren.
Miriam Pries, hinter diesem Thema steht auch die Geschichte, also die Geschichte als Kind und die Prägung. Können Sie das kurz erläutern?
Gerne, und da auch nochmal ansetzen auf Ihre vorherige Frage. Es ist ja die Frage, warum kämpfen wir eigentlich gegen uns selbst so an? Also was veranlasst uns, nicht der zu sein, der wir sind? Das, was uns prägt, ist letztendlich so, wie wir aufgewachsen sind. Und das sind nicht einzelne Erfahrungen, sondern das ist die Atmosphäre, die wir in den ersten Jahren erlebt haben, meistens im Elternhaus. Und zwar die Atmosphäre, die geherrscht hat durch die Beziehung, die gelebt worden sind. Das heißt also, so wie meine Eltern mit mir in Beziehung getreten sind, so wie sie untereinander in Beziehung getreten sind, darüber lerne ich später, mit mir und mit der Welt in Beziehung zu treten. Und wenn die Eltern dazu nicht in der Lage sind, das Kind in seinem Wesen zu erkennen, wer ist dieses Kind, also nicht in seinem Wesen zu fördern, dann hat das Kind später überhaupt nicht die Möglichkeit, auch sich selbst zu erkennen.
Das heißt, das Kind fängt mehr und mehr an, sein falsches Selbst zu zelebrieren, zu leben und aus dem heraus zu handeln. Und damit wird es eigentlich schon als Kind sehr müde.
Ja, ich glaube, dass in dem Moment, wo das Kind nicht mit sich und mit seinem Wesen in Kontakt geht, und das kann es nur dann, wenn die Umwelt mit ihm in Kontakt geht, dann hat es nicht die Energie, dann kommt es gar nicht an seine Energie und dann wird es natürlich automatisch müde, beziehungsweise es kommt gar nicht in seine Kraft.
Also entscheidend für die Art, wie wir leben, ist diese Beziehung im Elternhaus zu Mutter, zu Vater und den Geschwistern.
Genau, das ist das, was uns zentral prägt. So wie die Eltern mit mir in Beziehung getreten sind, darüber lerne ich überhaupt auch erst, mit mir in Beziehung zu treten. Und je nachdem, ja, was die Eltern in Anführungsstrichen mir vermittelt haben, was für ein Bild die Eltern von mir hatten, darüber entwickle ich das Bild von mir selbst. Und in dem Moment, wo ich Eltern habe, die dazu in der Lage sind, mich in meinem Wesen zu erkennen, das ist das Beste, was mir passieren kann, weil darüber erkenne ich, wer ich bin. Und dann habe ich die besten Voraussetzungen für mich, mein Leben lang zu sorgen. Ich erkenne mein Maß, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich habe ein gesundes Selbstverständnis. Aber das setzt eben voraus, eine Beziehungserfahrung, die echt ist, die identisch ist und die nicht geprägt ist durch du bist wert, wenn du leistest oder du bist wert, wenn du für mich machst, du bist wert, wenn du meine Vorstellung erfüllst, sondern so wie du bist, bist du gut. Du bist der Wert in dir.
Nur haben jetzt eben genau die meisten, die unter Burnout oder Erschöpfung leiden, genau das nicht erlebt. Sie definieren sich darüber, wenn ich eine gute Leistung oder wenn ich viel Leistung erbringe, dann bin ich wertvoll und sonst nicht und rackern sich ab bis zu Tode.
Ja, und das ist ein ganz zentraler Aspekt, den Sie ansprechen. Die Definition über Leistung ist ein zentrales Merkmal von denjenigen, die ausbrennen. Die sind nicht mehr als Leistung. Das heißt, die Nicht-Existenz im Innen muss kompensiert werden im Außen durch alles, durch mehr, durch schneller, durch weiter, durch Grenzenlosigkeit. Und daran verlieren und erschöpfen sich die Menschen natürlich.
Das ist Kontext auf SRF 2 Kultur, heute mit der Ärztin Miriam Pries. Wir unterhalten uns über die Ursachen der Volkskrankheit Erschöpfung oder Burnout. In Ihrem Buch, Miriam Pries, gehen Sie sozusagen in therapeutische Beziehung zum Leser, zur Leserin und beschreiben erstmal die Burnout-Erkrankung. Dabei fühlt man sich sehr verstanden in seiner misslichen Lage. Dann formulieren Sie Gründe, die dahinterstehen, wie Sie das eben gemacht haben, und Sie zeigen auch Lösungen und Auswege auf. Sie weisen aber auch auf einen ganz besonders wichtigen und heiklen Punkt hin, nämlich die mangelnde Selbstverantwortung und die damit verbundene Macht der Ohnmacht. Wie meinen Sie das? Macht der Ohnmacht?
Also das Problem ist, dass wenn Menschen mit sich nicht im Dialog stehen, dann sind sie nicht dazu in der Lage, auch im Außen in den Dialog zu gehen und für das einzustehen, was ja für sie wichtig und notwendig ist. Und die Konsequenz, die daraus folgt, ist meist eine Unterwerfung. Das heißt also, ich füge mich Systemen, die mir eigentlich nicht gut tun, ich füge mich meinem Gegenüber und mache etwas, was von mir erwartet wird. Gleichzeitig unterdrücke ich mich aber auch selber. Und das führt früher oder später irgendwann zu Symptomen und häufig zu Krankheitssymptomen, aber auch zu Unzufriedenheit und wie auch immer. Und in dem Moment, wo jemand sich unterwirft und immer ohnmächtiger wird, nutzt er ganz häufig, und das ist unbewusst, nutzt er dann seine Ohnmacht, um das durchzusetzen, was ihm nicht auf Augenhöhe im Dialog gelungen ist. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich denke gerade an eine Führungskraft, die mir sagte, Mensch, ein Mitarbeiter sagte zu mir, jetzt wenn die SAP-Einführung kommt, dann kriege ich wieder meinen Tinnitus. Was soll ich da machen? Ich will natürlich nicht, dass er krank wird. Eine Patientin sagte zu mir, mein Mann hatte früher nie Zeit für mich, aber jetzt, wo ich meine Panikerkrankung habe, kann ich nicht selber zu meinen Terminen fahren und er fährt mich überall hin. Sprich, der Aspekt des sekundären Krankheitsgewinns. Das heißt also, ich merke, dass ich über meine Ohnmacht, über meine Krankheit das bekomme, was ich eigentlich haben möchte, aber was ich vorher nicht habe erreichen können. Das ist ein zentraler Aspekt, der die Gesundung und die Heilung häufig ad absurdum führt.
Das heißt also, die Patientin, die Panikattacken hat und dann nicht mehr allein hinfahren kann, wird gefahren von ihrem Mann. Sie schätzt das, sie hat endlich das, was sie wollte. Aber darin ist eigentlich nicht die Heilung, sondern?
Die Heilung ist in der Mündigkeit. Die Heilung ist in der Fähigkeit, das, was man selbst braucht, sein Wesen zu erspüren und im Außen, im Dialog zu vertreten. Und nicht sich ohnmächtig dem Leben und den Systemen und dem Gegenüber zu unterwerfen und zu hoffen, durch Krankheit ja im gewissen Sinne noch das zu erreichen, was ich eigentlich möchte. Da führen sie sich selbst ad absurdum. Alle Betroffenen leiden ja darunter. Also überlegen Sie sich mal, ich muss krank sein, um zumindest gewisse Bedürfnisse erfüllen zu können. Da geht ja in Anführungsstrichen der Schuss immer nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist ein heikler Punkt. Da haben Sie Klientinnen, Klienten, die zu Ihnen in die Beratung kommen, oder ein Vorgesetzter hat einen Mitarbeiter, der im Burnout steckt. Und dann müsste man im Prinzip noch ansprechen, alles schön und gut, es fehlt Ihnen an Selbstwertgefühl, an Kontakt zu sich selber. In unserem Betrieb fehlen tatsächlich Strukturen, aber es bleibt, Sie müssen diese Verantwortung übernehmen und nicht über das Symptom zu dem kommen, was Sie wollen. Das ist ein schwieriger Punkt, das anzusprechen.
Es ist eine hohe Herausforderung, aber ich kann Ihnen sagen, dass solange Sie diesen Punkt nicht wirklich behandeln, solange Sie die Betroffenen, und das ist leider häufig so, darin belassen, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und die Schuld im Außen zu suchen, solange werden Sie nicht Gesundheit fördern. Gesundheit hat immer mit Eigenverantwortung zu tun. Gesundheit hat niemals mit Schuld zu tun. Weder die Schuld in die Richtung nach außen, noch auch die Schuld nach innen. Sondern es ist die Frage, was ist mein Anteil daran? Warum habe ich mich eigentlich unterworfen einer Situation, einem Menschen, einem System? Und was sind die Hintergründe dafür? Und wie kann ich diese Gründe verändern, anstelle zu klagen und zu hoffen, dass das Außen sich verändert?
Trotzdem bleibt es eine Gratwanderung. Man wird den Verdacht nicht ganz los, dass es einfach wieder eine neue Stufe ist der Selbstoptimierung. Aha, ich muss Verantwortung übernehmen. Also ist der Ball jetzt ganz beim Einzelnen und die Heilung oder die Arbeit auf Kosten des Einzelnen. Und die Gemeinschaft oder der Arbeitsplatz, das Unternehmen muss nichts übernehmen.
Nein, das stimmt nicht. Also ich plädiere auf der einen Seite sehr für die Eigenverantwortung, immer auch in der Überlegung, in der Hoffnung, dass sich das System sozusagen von innen auch durch die Einzelnen verändern kann. Aber Sie haben vollkommen recht und das ist genau die andere Hälfte. Das Unternehmen und auch diejenigen, die dem System vorstehen, haben genau die gleiche Verantwortung, für menschliche Bedingungen und Strukturen zu sorgen, dass wir menschlich auf Augenhöhe im Dialog uns auch leben können. Ganz klar.
Angenommen, der Burnout-Patient stellt sich diese Fragen, wer bin ich wirklich, was brauche ich wirklich, was für ein Leben lebe ich eigentlich hier? Das kann auch das ganze Leben auf den Kopf stellen. Das braucht Mut.
Absolut. Ich bin gerade dabei an der Fortsetzung des Buches und ich beginne damit, dass ich genau das schreibe, was Sie sagen. Der zu sein, der man ist, erfordert Mut. Es erfordert Mut, das in Frage zu stellen, was ist. Und möglicherweise herauszufinden, das, was ich vermeintlich bin, muss ich aufgeben, um sein zu können, der ich bin. Es erfordert den Mut, existenzielle Fragen zu stellen. Und es erfordert neben dem Mut, damit Sie den Mut aufbringen können, Vertrauen. Das Vertrauen, dass Sie die Antworten in sich haben und dass selbst, wenn Sie durch die Tiefen gehen, Sie am Ende das finden, was ist, nämlich der, der Sie sind.
Heißt das denn möglicherweise auch, dass man verzichten muss auf Status, Geld, Sicherheit?
Ja, wenngleich, es wird häufig auch die Frage gestellt, es geistert ja viel dann auch in den Medien, also erfolgreiche Manager, die haben sich selbst entdeckt und haben alles hinter sich gelassen und ich sage es jetzt überspitzt, auf die einsame Hütte gegangen und leben da für sich. Das kann ein Konzept sein, muss es aber nicht. Sie müssen nicht zwangsläufig auf ein gutes Leben verzichten. Die Frage ist nur, worüber definieren Sie sich? Und solange Sie sich über Status, über Wohlstand oder wie auch immer identifizieren und nicht über sich selbst, dann haben Sie recht, müssten Sie darauf verzichten. Aber in dem Moment, wo Sie der sind, der Sie sind, schließt es nicht aus, dass Sie auch gut leben.
Das klingt ja auch oftmals so als ein bisschen ein Luxusleben. Man kann sich's leisten, als Manager sich dann auf die Hütte zurückzuziehen, weil da ist ja noch ein bisschen Geld auf der Bank.
Also auf der einen Seite ist es natürlich immer wichtig, den Dialog mit sich selbst zu suchen. Das ist das eine. Aber es schließt niemals aus, auch Dialog mit dem Leben zu bleiben. Und es ist letztendlich immer auch eine Frage nach dem, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das heißt also, je älter wir werden, umso mehr Tatsachen haben wir in unserem Leben ja auch geschaffen. Und Sie können sich natürlich mit 40 oder Mitte 40 entscheiden, nochmal zu studieren. Aber die Frage ist, ist das jetzt eigentlich noch dran? Unsere Identität wird ja nicht nur darüber bestimmt, wer wir im Innen sind, sondern auch unser Alter, unsere Lebensphase, das Leben bestimmt unsere Identität. Das heißt also, gleichzeitig gilt es durchaus auch, Lebensrealitäten anzuerkennen und auf Dinge zu verzichten, die möglicherweise einfach nicht mehr nachgeholt werden können.
Ich möchte doch noch etwas ketzerisch anmerken. Wir führen eine Luxusdiskussion. Kommen denn auch Menschen zu Ihnen in die Beratung, die auf dem Existenzminimum leben, alleinerziehend sind und irgendwo im Supermarkt arbeiten?
Also die alleinerziehende Mutter hat ihre Lebensrealität und sie hat sie geschaffen. Und es ist die Frage, wie kann sie damit umgehen, genauso wie ein erfolgreicher Manager seine Lebensrealitäten hat und mit gewissen Dingen möglicherweise hadert, die er für sich zu klären hat. Aber das Prinzip des Dialoges, die Anerkennung von dem, was ist, das ist meines Erachtens für jeden notwendig und gilt für jeden.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Miriam Pries, Burnout ist mehr als Überlastung. Es ist die Aufforderung zu einem wesensgemäßen Leben. Noch einmal, was kann ich als Betroffene tun?
Ich habe ja in meinem Buch 6 zentrale Lebensbereiche beschrieben. Das ist der Bereich Gesundheit, Partnerschaft, Beruf, soziale Kontakte, Individualität, Hobbys, Spiritualität und Glaube. Und ich rate den Menschen, sich diese 6 Lebensbereiche einmal anzuschauen und einmal eine Bestandsaufnahme zu machen und sich zu fragen, wie sieht es in den einzelnen Lebensbereichen aus? Stehe ich mit mir im Dialog? Also will ich da sein, wo ich bin? Bin ich das? Und stehe ich mit meinem Umfeld im Dialog? Und dann nach dieser Bestandsaufnahme sich zu fragen, wenn ich in bestimmten Bereichen nicht da bin, wo ich sein will, woran liegt das? Sind das möglicherweise innere Realitäten, die mich hindern, etwas zu leben, was ich eigentlich leben möchte? Oder sind das äußere Bedingungen? Also das wären sozusagen so die ersten Schritte, die ich jedem empfehlen würde, einmal zu machen.
Weg vom Individuum hin zum Arbeitgeber. Was für Strukturen muss der Arbeitgeber bieten?
Also ich berate ja viel in Unternehmen und ich vertrete sehr eine mündige Unternehmenskultur, die von einem Dialog geprägt ist. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und es ist dringend notwendig, dass wir Führungskräfte haben, die dazu in der Lage sind, mit sich im Dialog zu sein. Denn nur wenn sie wissen, wer sie sind, sind sie dazu in der Lage, offen auch für andere zu sein, andere führen zu können. Nur wenn sie sich führen können, können sie andere führen. Und dann halte ich es für dringend notwendig, nicht erst dann zu reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern präventiv diesen Ansatz von Anfang an zu leben. Und zwar durch alle Bereiche hindurch. Und dann zu gucken, Sie sprachen ja vorhin den Philosoph Byung Chul Hang an. Und auch das gilt es, dass sich das Unternehmen fragt, worüber definieren wir unsere Mitarbeiter? Natürlich geht es darum, wirtschaftlich zu sein und unternehmerisch zu sein. Aber solange wir uns nur über Leistung definieren, solange wir dieses narzisstische Prinzip auch im Unternehmen leben, dann werden wir scheitern, früher oder später. Und wir werden das, was wir zum Beispiel auf dem Finanzmarkt haben, diese narzisstische Blase, die immer wieder platzt, das werden auch die Unternehmen spüren. Das heißt also, die Unternehmen sind gefordert, klare Werte als Grundlage für ein gesundes und erfolgreiches Miteinander zu legen.
Miriam Pries, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Die Angaben zum Buch von Miriam Pries finden Sie auf unserer Homepage. Auch können Sie dort diese Kontextausgabe zur Frage, wie entsteht eigentlich Burnout, nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Kilchenmann.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.